Ja, das lässt sich so leicht singen. Mach ein Gefäß, so wie er sich das vorstellt. Aber es ist richtig, darum geht es in unserem Leben. Wir kommen von Ostern und ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit miteinander. Ostern gefeiert, der Herr ist auferstanden. Und wenn man dann weiterliest im Evangelium, dann heißt es ja dort bei Matthäus, dann gingen die 11 Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Das ist gar nicht der Abschnitt, über den ich heute reden werde, aber das ist sozusagen das, was nach Ostern ja passiert. Ich sehe im Neuen Testament und auch hier im Matthäusevangelium da ein ganz wirklich brauchbares Schema. Nachdem Jesus angefangen hatte zu predigen, da rief er als erstes Menschen in seine Nachfolge. Also er ist nicht einfach nur rumgegangen, sondern er hat Menschen in seine Nachfolge gerufen. Und das Interessante, das ist alles so schlicht, dass man sich eigentlich wundern kann, wie das passiert ist. Jesus ging zu den Menschen, er sah die Menschen an, er sprach zu ihnen, folgt mir nach. Und dann haben die das getan. Die sind ihm nachgefolgt. Die haben alles stehen und liegen lassen und sind Jesus nachgefolgt. Und dann sehen wir, wenn wir so durch das Evangelium durchgehen, dann sitzen sie dort zusammen und Jesus lehrt sie und gibt ihnen Unterricht, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, insgesamt circa 3 Jahre lang. Dann spricht er ganz konkret, was es bedeutet, mit Gott in dieser Welt zu leben, was es bedeutet, im Alltag zu leben, in den unterschiedlichsten Situationen, die der Alltag so mit sich bringt. Und dann machen sie sich gemeinsam auf den Weg. Und sie sehen, wie Jesus Kranke heilt, wie er Dämonen austreibt, wie er mit der Natur, mit ihren Kräften umgeht. Sie lernen so ganz praktische Dinge. Und dann sagt Jesus so, jetzt wisst ihr Bescheid, jetzt wisst ihr, wie das geht. Ihr habt es gesehen, ich habe und gebe euch jetzt Vollmacht, aber jetzt seid ihr dran. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, das wird nicht einfach für euch, aber geht und glaubt meinen Worten. Und was haben sie getan? Sie sind gegangen. Sie haben gehört, was Jesus gesagt hat, sie haben ihm gehorcht und sind gegangen. Eigentlich habe ich vorbereitet den Propheten Jona. Da geht es auch um die Frage, wie folgt man eigentlich der Stimme Gottes? Auch dieser Jona. Kennt jemand Jona nicht im Alten Testament? Hat jemand noch nie den Propheten Jona gelesen? Sonst kann ich ja jetzt gleich mal rumgehen und fragen. Also alle haben im Propheten Jona schon gelesen, kennen die Geschichte. Dieser Jona, das ist ein faszinierender Mensch, der hatte eine total gute Beziehung zu Gott. So wie man sich das vorstellt, man betet und hört, was Gott antwortet und er hat ein ganz inniges Verhältnis mit Gott. Und gleichzeitig, und das ist auch ganz wesentlich und wichtig, kannte er die Leute, die um ihn herum wohnten. Der kannte sein Volk. Also das war ihm alles total vertraut und dieser Jona wusste sich von Gott berufen. Und da hört er von Gott einen Auftrag und er wusste ganz genau, was zu tun war. Aber was machen wir daraus, wenn wir von Gott etwas hören, wenn wir von Gott einen Auftrag haben und in dieser Welt leben? Das ist eine ganz spannende Situation. Nach so vielen Jahren, ich bin jetzt 30 Jahre Pastor, Nach so vielen Jahren in der Nachfolge, Christ bin ich natürlich noch länger, da hat man manchmal so ganz praktische Ideen, praktische Gedanken. Ich stelle mir das dann immer so vor, ihr seid hier eine traditionelle Gemeinde. Stelle mir vor, ich habe mal so im Internet geguckt, ihr trefft euch wenigstens zweimal, manche auch noch häufiger während der Woche. Also man kommt wenigstens zweimal die Woche zusammen, um das Wort Gottes zu lesen, darüber nachzudenken oder man hört irgendwelchen Predigten zu. Ich will jetzt gar nicht fragen, wer dann noch den Evangeliumsrundfunk und dies und jenes. Und es gibt ja Leute, die hören ja unendlich viele Predigten. Und dann stelle ich mir immer so ganz praktisch vor, was würde eigentlich passieren, wenn ich heute sagen würde, oder besser der Willi Kessler, also liebe Gemeinde, dies hier heute Abend ist jetzt erstmal so der letzte Gottesdienst in diesem Raum. Nächsten Samstag treffen wir uns in der Stadtmitte von Wächtersbach. Bringt bitte eure Traktate mit, die ihr noch so zu Hause habt, vielleicht ein paar Instrumente, Flöte, Gitarre, ist ja alles schon da, damit wir ein paar Lieder auf der Straße singen können. Und ihr könnt auch eure Bücher mitbringen, die euch in eurem Glaubensleben so wirklich weitergeholfen haben. Alle anderen könnt ihr sowieso zu Hause lassen, die taugen nichts. Aber das, was euch wirklich in eurem Glaubensleben weitergeholfen hat. Und jeder von euch sollte sich auf wenigstens einen Erfahrungsbericht einstellen. So wie das gerade passiert ist, nun wird man nicht immer krank und kann berichten, wie Gott einen geheilt hat und wie das so verlaufen ist. Aber jeder hat etwas mit Gott erlebt, wenn er denn Christ ist. Und dann braucht der Willi Kessler nur aufrufen und jeder weiß dann, jawohl, jetzt bin ich heute Abend, Samstagabend um 18 Uhr in der Stadt, bin ich dran. Und am Mittwoch 19.30 Uhr trefft ihr euch normalerweise hier oder oben. Hier in diesem Raum braucht ihr auch nicht hierher kommen, da ladet ihr mal alle eure Freunde und Nachbarn zu euch nach Hause ein und erklärt ihnen doch einfach mal die Bibel mit euren Worten. Das ist das, was Jesus eigentlich gemeint hat. Und dann habe ich weitergedacht, wenn der Willi Kessler das macht und dann steht er womöglich ziemlich alleine da in Wächtersbach. Vielleicht werden noch 4 oder 5 oder wie viele schätzt du? Gemeindemitglieder werden dort sein. Kannst du nochmal drüber nachdenken. Der größte Teil würde vermutlich wieder hier sitzen und würde auf den nächsten Pastor, ist ja schon angekündigt, oder den nächsten Redner warten. Warum? Weil das immer so war. Das ist unsere gute Tradition. Eine inspirierende Predigt am Samstagabend, die einen anspornt, die einen motiviert, wo man fröhlich wieder nach Hause geht. Das ist doch köstlich. Und manchmal frage ich mich, ob es noch andere Reaktionen auf eine Predigt gibt, außer dass sich der eine oder andere für eine gute Predigt bedankt. Ist ja nicht so, dass wir Pastoren undankbar sind, wenn jemand sich für eine Predigt bedankt, aber das ist nicht der eigentliche Zweck und Sinn einer Predigt. Als Jesus seine Jünger ausgesandt hatte und sie wieder, also sich auf den Weg gemacht haben und wieder zurückkehren zu ihm, da hatten sie eine Fülle zu berichten. Ihr könnt das nachlesen in den Evangelien, da berichten sie, dass selbst die Dämonen uns gehorchen mussten. Stell dir das mal vor. Nur Jesus ist darüber gar nicht erstaunt gewesen. Er sagt auch nicht, also liebe Jünger, vielen Dank für euren Gehorsam. Vielmehr gibt er ihnen ein neues Gebot. Er sagt, darüber freut euch nicht, dass eure Namen, euch die Geister untertan sind, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Jesus ging mit seinen Jüngern so um, wie ein Vater, eine Mutter mit Kindern umgeht. Wisst ihr, ich kann ja meine Kinder nur dann formen, wenn sie sich mir auch unterstellen, jedenfalls wenn sie klein sind. Wenn ich früher, ich habe jetzt inzwischen 3 erwachsene Kinder, alle verheiratet, glücklich verheiratet, 2 Enkel, also das ist alles irgendwie durch. Aber ich kann mich immer noch erinnern an die Zeit, als sie mal klein waren. Wenn ich früher bei jeder notwendigen Zurechtweisung meiner Kinder hätte befürchten müssen, dass sie weglaufen, zu anderen Eltern laufen, weil sie sich dort liebevoller aufgehoben fühlen, dann hätte ich mir jede Ansage wahrscheinlich sparen können. Dann wären sie immer ausgebüxt in dem Moment, wo ich ihnen hätte sagen müssen, Leute, so geht das nicht. Aber das Gegenteil war der Fall. Sie fühlten sich geliebt, wenn wir heute uns treffen und darüber sprechen. Sie haben gespürt, dass sie geliebt sind. Sie sind nicht weggelaufen, sondern haben am Ende meistens das getan, was man als Eltern ihnen gesagt hat. So ist das auch in der Gemeinde. Paulus schreibt darüber, in den Briefen finden wir einiges dazu, Anweisungen. Da gibt es Väter und Mütter. Paulus bezeichnete sich selber so. Und er sagt, nicht das Alter ist entscheidend, sondern es hat immer auch mit der geistlichen Reife zu tun. An Titus, ein Mitarbeiter, der noch sehr jung war, da schrieb Paulus, Titus 2 und 3, dies alles sollst du lehren. Ermutige die Menschen und weise sie zurecht, wenn es nötig ist. Niemand soll dich oder dein Wort verachten. Wenn jemand unter euch Spaltungen auslöst, verwarne ihn ein erstes und dann noch ein zweites Mal. Danach gib dich mit dem Betreffenden nicht mehr ab. Denn so ein Mensch hat sich von der Wahrheit abgewandt, er sündigt und verurteilt sich selbst damit. Klare Anweisungen. Und ich denke, wir haben es manchmal relativ kompliziert gemacht. Ich habe früher in einem Buch von Juan Carlos Ortiz gelesen, beschreibt in einem seiner Bücher, wie Väter in der Gemeinde ihre Kinder erziehen, wenn es so nach der ganz gewöhnlichen Art und Weise dieser Welt zugeht. Und das ist ein bisschen eine Karikatur. Sagt dann läuft es in etwa so ab, Kinder, bitte kommt, unsere Versammlung beginnt. Heute sprechen wir über das Thema, wir waschen uns. Geht das auch weiter noch? Oder jetzt wären wir bei dem Bild, wo das mit dem Waschen ist. Oder habe ich hier was zum Drücken? Nein, ist egal. Wenn es nicht weitergeht, dann ist es auch gut. Es geht ja um das Leben in der Nachfolge. Ist okay. Also er schreibt, so läuft das manchmal ab. Kinder, bitte kommt. Unsere Versammlung beginnt. Heute sprechen wir über das Thema, wir waschen uns. Setzt euch bitte hin. Zuerst singen wir ein schönes Lied. Es lautet, Seife ist wie ein schöner Traum, Traum, Traum. Mischt man sie mit Wasser, dann gibt es weichen Schaum, Schaum, Schaum. Gefällt euch dieses kleine Lied? Hört jetzt die Botschaft. Schon 400 Jahre vor Christus kannte man in China die Seife. Heute erhält man sie in Würfeln unterschiedlichster Größen, Farben und Gerüche. Hergestellt wird sie je nach Preislage aus verschiedenen Mineralstoffen, pflanzlichen und tierischen Fetten. Mit Wasser vermischt dient sie zur Reinigung des Gesichtes und der Ohren. Bringst du aber Seifenschaum in deine Augen, verursacht das ein starkes Brennen, das aber rasch wieder vergeht. Mit etwas Übung lässt sich das vermeiden. Dies ist der Weg zu einem sauberen Gesicht und zu sauberen Ohren. Während die Orgel jetzt leise spielt und der Chor das Lied anstimmt, so wie ich bin, möchte ich fragen, wer wurde durch die Botschaft innerlich berührt und möchte gerade jetzt sein Gesicht und seine Ohren waschen, der hebe kurz seine Hand. Ortiz kommt zu dem Ergebnis, so erzieht man keine Kinder. Meine Mutter rief mich zum Waschen und ich gehorchte. Und jetzt wasche ich mich ganz von selbst, ohne dass sie sich noch je darum kümmern müsste. So ist Erziehung der Kinder. Ich sprach davon, dass ein paar von euch vielleicht in der Stadtmitte dabei sein würden, der größte Teil vielleicht aus Tradition hier weiter sitzen würde, in Erwartung der Dinge, die da kommen. Vielleicht würde jemand noch schnell eine Reise planen. Ja, das macht immer Eindruck, wenn man sagen kann, ich hatte da schon was anderes vor. Auch wenn sich dahinter manchmal eine ganz gewaltige Angst verbirgt, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, von seinem Evangelium zu erzählen. Aber diese Angst soll ja bitteschön keiner merken. Und da ist ein Kurzurlaub manchmal der sicherste Weg. So ähnlich muss das bei dem Propheten Jona gewesen sein. Gott spricht zu diesem Jona, gibt ihm einen Auftrag und der Jona, der macht sich sofort auf den Weg, nur in genau die andere entgegengesetzte Richtung. Ich lese das mal hier. Der Herr sprach zu Jona, dem Sohn Amitais: Geh in die große und mächtige Stadt Ninive, ist ja heute Mosul im Irak, Ninive, und kündige ihren Einwohnern an, dass ich sie strafen werde, denn ich kenne ihre Bosheit. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Also Gott gibt ihm einen Auftrag, jetzt nicht nach Wächtersbach, sondern nach Ninive. Und was macht Jona? Sofort ist er weg. Er denkt, ohne mich, ich bin nicht dabei. Und bringt sich selbst in Sicherheit. Wo wollte er hin? Nach Tarsis. Weiß jemand, wo Tarsis ist? An der Grenze zu Portugal, ganz in der Ecke. Das war damals so das Ende der Welt. Da sagen wir, das gibt es doch gar nicht, dass ein Mensch an Gott glaubt und gleichzeitig vor ihm wegläuft. Doch, das gibt es. Jona hatte Gott wirklich verstanden, der lebte mit Gott, aber der wollte den Auftrag nicht ausführen. Nun unterschätzen wir ja manchmal, die nächste Folie oder die nächsten zwei, nun unterschätzen wir ja manchmal, wie zäh und wie geduldig Gott ist. Jona wird ein zweites Mal von Gott beauftragt. Natürlich waren da so ein paar Krisen, ich lasse das jetzt mal hier außen vor. Da waren Tiefen, da waren Nöte dazwischen, aber der Jona hört dann am Ende doch und geht. Mit Füßen zwar schwer wie Blei, mit einem unruhigen Herzen, aber er wagt sich doch noch in diese Stadt Ninive. Und Jona hatte auch gar keine Illusionen. Er weiß, dass dies eine völlig undankbare Aufgabe ist. Denn entweder nehmen diese Großstadtmenschen ihn nicht ernst und lachen über das angedrohte Gericht, oder sie nehmen das Gericht Gottes ernst und Gott überlegt sich das anders und ist womöglich barmherzig. Dann lachen sie am Ende über den Propheten. Und Jona weiß, so oder so kann er sich nur vor den Menschen blamieren. Aber er ist wenigstens so gehorsam und er geht. Und er erlebt, was wir alle erleben können, dass dieser Gott weitaus barmherziger ist, als wir manchmal befürchten. Dann ist da diese Szene auf dem Schiff, während die Heiden im Sturm versuchen, mit aller Macht gegen den Untergang zu kämpfen, liegt der Bote Gottes ganz unten und schläft. Einer, der Gott kennt und pennt. Da braucht er sogar eine Sondereinladung zum Gebet. Hast du schon mal jemand eingeladen zum Gebet, so eine Sondereinladung? Das gibt es. Bei Jona gab es das auch schon. Da kämpfen unsere nichtchristlichen Freunde in dieser Welt an Deck des Weltschiffchens, teilweise ums Überleben. Und was machen wir Christen? Manchmal verziehen wir uns, gehen so in Deckung, sagen keinen Mucks. Soll die böse Welt da draußen doch untergehen? Weil wir vielleicht glauben, dass ja sowieso alles verloren ist. Das dachte der Jona wahrscheinlich auch, als er sich am Stadtrand von Ninive so ein kleines Häuschen baute, um dem Untergang dieser großen Stadt, und das war wirklich eine große Stadt zur damaligen Zeit, um dem Untergang zusehen zu können. Das klingt schon komisch. Der Bote Gottes, den Gott zur Rettung in die Stadt gesandt hat, der sitzt irgendwo am Rande der Stadt und will den Untergang besichtigen. Und drüben in der Stadt, da gehen Menschen in Sack und Asche und nutzen die von Gott gesetzte Gnadenfrist, war ja keine lange Frist, aber die nutzen sofort diese Frist und kehren um. Ich glaube, wenn wir die Barmherzigkeit Gottes besser erkennen würden, wären wir unter Umständen viel mutiger, von Jesus zu erzählen. Immerhin auch der Jona, der vor Gott flieht, redet von ihm. Das hört sich dann zwar an wie beim Einwohnermeldeamt: meine Konfession, ich bin Hebräer, mein Glaube, ich fürchte den Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja, und ich versuche, vor Gott gerade wegzulaufen. Nun sehen die Heiden, in welchem Widerspruch er eigentlich lebt. Er ist ja Prophet, er lebt ja und hört auf Gott. Und die Heiden sehen jetzt, aber der glaubt gar nicht an diesen Gott. Der hat auch gar keine Lust, mit diesem Gott zu leben. Und doch waren diese paar Worte, die er dann spricht, unwahrscheinlich missionarisch. Jemand hat mal gesagt, wenn es vier Kategorien von Predigten gibt: lang und gut, kurz und gut, lang und schlecht, kurz und schlecht, dann ist die Predigt des Jona die der letzten Art, kurz und schlecht. Der Bericht zeigt, wie die Heiden sich für diesen Jona einsetzen, wie sie anfangen, zu seinem Gott zu beten. Und nachdem sie ihn ins Meer geworfen hatten, da bringen sie ein Opfer und verpflichten sich geradezu, diesem Gott Yahweh auch in Zukunft Opfer zu bringen. Sie wollten weiter an diesen Gott denken. Da sagt man sich dann: Mensch Jona, wenn du das doch alles noch hättest miterleben können, aber sie hatten ihn ja längst über Bord geworfen. Warum sage ich das? Was könnte Gott aus deinem, aus unserem Leben machen, wenn wir Menschen Anteil geben würden an unserem Leben mit Jesus Christus? So ist doch Gott. Vielleicht für manchen total überraschend. Den kleinsten, kümmerlichsten Satz benutzt er in dieser Welt, um etwas Größeres daraus zu machen. Das hat mich immer wieder fasziniert. Manchmal braucht es nur den Mut und diesen Gehorsam, wirklich das weiterzugeben. Mich macht es ungemein gelassen, weil ich weiß, er ist es, der meine wenigen Worte nutzen kann, sich Menschen gegenüber vorzustellen. Ich habe ein Buch gelesen von Brett Jersak. Sein Buch "Kannst du mich hören?" Ich weiß nicht, hatte jemand das mal gelesen? Kennt ihr das? Nein? Sein sehr lesenswertes Buch. Er beschreibt dort folgende Begebenheit. Spricht darüber, dass er als Pastor immer wieder auch auf Gott hörte, dass er von Gott einen Auftrag bekam. Und an diesem Tag, von dem er berichtet, da spürte er, dass Gott ihn in einen Kaffee mit einem Buchladen führte. Normalerweise, sagt er, geht er dort nicht hin, weil dieses Kaffee immer ziemlich überlaufen ist. Man kriegt in der Regel überhaupt gar keinen Platz. Aber er kommt dorthin und denkt so für sich: genial, Gott hat für mich einen Sitzplatz reserviert, denn ein Tisch war noch frei in diesem Kaffee. Er setzt sich an diesen Tisch, holt sein Tagebuch heraus, schlägt es auf und fragt Gott: okay, und was möchtest du jetzt von mir? Und dann bemerkt er, als er so umherschaut in diesem Café, bemerkt er eine Frau am anderen Ende des Raums. Sie ist in ein Buch vertieft, liest dort drin, kann sie aber nicht genau entdecken, weil sie ihm den Rücken zustreckt. Und da bekam er von Gott den inneren Eindruck, diese Frau ist chronisch krank. Und dann guckt er so von hinten: so sieht sie eigentlich nicht aus. Sie schien noch keine 30 zu sein und in bester Verfassung. Und er dachte so für sich, das ist vielleicht nur dieses Umherschauen, dass er jetzt im Kaffee umherblickt, das kann eigentlich von Gott nicht sein. Und dann kommt ein nächster Gedanke von Gott, der ihm sagt: lade sie zu einer Heilungskonferenz ein. Und er wusste auch, wo diese Heilungsveranstaltung stattfinden würde, aber er dachte sich: ich lade doch nicht eine kerngesunde fremde Frau zu einer Veranstaltung ein, auf der auch noch für Kranke gebetet wird. Packte seine Sachen und ging zum Parkplatz zu seinem Auto. Und während er den Schlüssel rumdrehen will, redet wieder der Heilige Geist zu ihm und sagt ihm: wenn du jetzt gehst, dann brauchst du über diese Themen, über Glauben und Heilung und alle diese Dinge brauchst du nicht weiter predigen. Du kannst nicht anderen etwas beibringen, was du selber nicht glaubst. Also stieg er aus seinem Auto wieder aus und ging zurück ins Café in der stillen Hoffnung, dass die Frau inzwischen gegangen war. Aber wie Gott manchmal so ist, die saß noch da. Die saß immer noch da und las immer noch in ihrem Buch. Und irgendwie, meinte er, sah sie noch viel gesünder aus als vor 5 Minuten. Also wagte er sich an ihren Tisch und empfand das zunächst wie so eine billige Anmache. Aber er hat so ganz vorsichtig begonnen: Liebe Frau, ich war hier im Café, habe am anderen Ende gesessen und ich habe gebetet und ich spürte, dass Sie oder jemand, der Ihnen nahesteht, mit einer chronischen Krankheit zu kämpfen hat. Und ich soll Sie einladen zu einer Heilungsveranstaltung, die demnächst hier stattfindet. Und er hoffte so im Stillen, jetzt wird Gott ja wohl zufrieden sein, wenn ich das alles so abgeliefert habe. Und er sagt, dann sah sie mich an, als hätte ich 2 Köpfe und mir wäre wohler gewesen, wenn ich sie alle beide unter einer Papiertüte hätte verstecken können. Und dann sagte sie, ich bin wirklich seit 5 Jahren krank. Und heute Morgen war ich total sauer auf Gott und bitter in meinem Herzen. Und Gott sagte mir, ich solle hier in dieses Café gehen und meine stille Zeit hier in diesem Café machen. Obwohl ich hier eigentlich in diesem Café nie bin. Also sitze ich hier und lese in meiner Bibel über die Leiden des Hiob. Und ich frage mich die ganze Zeit, wieso Gott mich eigentlich nicht heilt. Wo ist denn diese Heilungskonferenz, wollte sie wissen. Wenn man das dann weiterliest und dieser Pastor erzählt das dann weiter, dann wurde sie auf dieser Veranstaltung zunächst gar nicht geheilt, aber sie wurde in der Folge, einige Wochen später, wurde sie von ihrer Krankheit geheilt. Gott gebraucht Menschen manchmal in den einfachsten Situationen. Er wollte den Jona nach Ninive schicken. Er beruft die Jünger und schickt sie zunächst zum eigenen Volk der Juden. Er hat dich berufen und hat dich vielleicht schon irgendwohin geschickt oder gibt dir einen Auftrag. Ich bete immer wieder zu Gott, dass nicht nur ich selber, sondern dass jeder Einzelne in der Gemeinde begreift, wozu er eigentlich berufen ist. Und ich bete, dass keiner, bloß keiner so vor Gott flieht, womöglich ans Ende der Welt, um sich vor Gott zu verstecken. In alten Traditionen nur zu leben, so wie in dieser Seifenpredigt das zum Ausdruck kam, das kann so verheerend sein. Jesus gab jedem, der ihm nachfolgt, einen Auftrag. Und die Frage am Ende dieser Predigt ist, welches ist dein Auftrag? Egal, ob du jung oder alt bist, manchmal sagen Menschen, ja, ich bin zu alt, das liegt alles schon hinter mir. Das stimmt nicht. Jeder, auch egal wie alt jemand ist, kann von Gott einen Auftrag empfangen. Im Matthäus-Evangelium heißt es dann, im Blick auf die Nachfolge, sagt denen, zunächst natürlich den Jüngern, die zum Volk Israel gehören, dass Gott dabei ist, seine Herrschaft unter ihnen aufzurichten. Bringt den Kranken Gesundheit, macht Tote wieder lebendig, berührt die, die niemand mehr anfasst, vertreibt die dämonischen Mächte, ihr wurdet großzügig behandelt, also seid auch anderen gegenüber großzügig. Macht keine großen Umstände. Wenn ihr loszieht, ihr braucht wirklich nicht viel Ausrüstung. Ich finde das so tröstlich. Es sind nicht immer die großen Bibelerkenntnisse, die man erst haben muss, bevor man überhaupt losgeht, sondern ich glaube, es ist das aufmerksame Hören auf Gott und dann gehorsam sein und gehen, um Gott zu vertrauen, dass alles, was dann kommt, das macht er völlig richtig. Mich hat das oftmals persönlich ermutigt. Das ist Nachfolge. Jetzt haben wir über Jona gar nicht so viel gemacht, aber das ist, so bleibt Gott souverän in all dem, wie er in dieser Welt zu seinem Ziel kommen will. Und er hat mit jedem von uns Absichten, ob wir krank oder gesund, ob wir alt oder jung sind, mit jedem von uns möchte er in Kontakt sein und seinen Weg durch diese Welt hindurchgehen, mit einem Auftrag. in dieser Welt sein Bote zu sein. Das wünsche ich euch. Nicht, damit der Willi Kessler oder der Manfred Dannewitz oder wer auch immer ein bisschen Verstärkung bekommen. Nein, weil das Normalste von Christsein, von christlicher Gemeinde ist, dass jeder seinen Auftrag lebt. Dazu sind wir von Gott berufen, wenn wir denn Christen sind. Und wie das bei einer Wanderung ist, jetzt haben wir so eine Mahlzeit. Wir feiern das Abendmahl zusammen. Das soll zur Stärkung dienen. Manchmal ist es ja nicht nur etwas Mysteriöses, sondern manchmal wirklich etwas Geheimnisvolles, was Gott an unserem Leben tut, innerlich oder äußerlich. Wir werden jetzt erst zwei Strophen singen aus dem Lied 115, Lasst uns feiern das Mahl. Dann sage ich nochmal ein paar Worte und dann seid ihr eingeladen, nach vorne zu kommen und das Mahl zu empfangen. 115, zunächst